MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Wenn Sie gestern im Gottesdienst waren, dann haben Sie zum ersten Mal den neuen Namen im Hochgebet gehört. Wir beten für Papst Leo XIV., denn wir haben einen neuen Papst. So richtig auf dem Schirm hatten ihn aber wenige, aber begeistert, zumindest hat man so das Gefühl, sind alle. Auch Christian Weißner von der Reformbewegung Wir sind Kirche sagt, das ist ein Mann mit vielen Qualitäten.
Nordamerikaner, aber in Südamerika als Missionar aktiv und er kennt sich auch im Vatikan aus, also ein Mensch, der den Überblick über die gesamte Welt hat. Und seine positive Einschätzung zum synodalen Weg, die kann uns sehr, sehr helfen. Deutschland ist in manchem vielleicht ein bisschen in der Theologie zu schnell, aber wir sind ja auch Schrittmacher gewesen für den weltweiten synodalen Weg. Und wenn das zusammengebracht werden kann unter dem neuen Papst, dann ist das doch eine sehr gute Sache.
Viele gehen davon aus, Papst Leo XIV. Wird Franziskus Weg weitergehen, zum Beispiel weiterhin die Armen auf der Welt im Blick behalten, aber auf der anderen Seite auch Stärke zeigen.
Aber genauso gut, denke ich, ist er ein Mann, der auch dem amerikanischen Präsident Trump die Stirn bieten kann, einfach zu zeigen, ja, es ist jetzt nicht nur diese weltliche Macht, sondern es gibt auch eine moralische Macht. Und er kann sich auch in dieser Hinsicht, denke ich, profilieren.
Bisher sind das natürlich alles nur Vermutungen. Bevor der neue Papst so richtig loslegen kann, steht aber erst noch die offizielle Amtseinführung an. Die findet nächsten Sonntag statt. Das gab es noch nie. Ein US-Amerikaner ist das katholische Kirchenoberhaupt. Am Sonntag hatte Leo XIV. Sein erstes öffentliches Mittagsgebet von der Loggia des Petersdoms gehalten. Vieles ist noch unklar über den Heiligen Vater und seine amerikanischen Wurzeln. Der Jesuitenpater Godehard Brüntrüpp ist Kenner der USA und der dortigen katholischen Kirche. Eine Hälfte des Jahres lehrt er als Philosophieprofessor an der Hochschule seines Ordens in München, die andere in St. Louis in Missouri. Das MKR hat ihn getroffen.
Dass Pater Brüntrüpp Amerika und seine Kultur liebt, ist schon in seinem Büro zu sehen. An der Wand hängen Fotos berühmter Jazzmusiker. Und natürlich hat er nach der Wahl von Robert Francis Prevost zum Papst stundenlang die Livestreams unterschiedlichster TV-Sender aus den USA verfolgt.
Diese Anerkennung, dass jetzt einer von Ihnen zum Papst gewählt wurde, das tut den meisten Amerikanern sehr gut. Es gibt wohl auch einige, für die er zu liberal ist. Aber die allermeisten freuen sich, auch Nicht-Katholiken, Nicht-Religiöse, alle feiern.
Insbesondere auch deshalb, weil das Ansehen der Vereinigten Staaten in jüngster Zeit international gelitten hat. Besonders groß war die Begeisterung für den neuen Papst in seinem Geburtsort Chicago. Dabei wurde gleich deutlich, dass es zumindest einen Unterschied zu Leos Vorgänger Franziskus gibt. Baseball interessiert den neuen Papst deutlich mehr als Fußball. Und in Chicago gibt es zwei rivalisierende Teams, die Cubs und die White Sox. Und jeder echte Chicagoer muss sich dafür einen Club entscheiden. Für wen das Herz des Papstes schlägt, war schon am Abend der Wahl eine Hauptfrage in den US-Medien.
Und dann hat ein Mitbruder, der Augustiner, hat tatsächlich dem Papst eine SMS geschickt, den frisch gewählten Papst, bist du Cubs oder White Sox? Und es kam zurück, White Sox. Das, glaube ich, zeigt, dass er menschennah ist. Man kann ihm gerade frisch gewählt eine SMS schreiben, was ist dein Verein? Und er antwortet.
Diese unmittelbare Nähe zu den Menschen charakterisiert nicht nur den neuen Papst, sondern den ganzen US-Katholizismus. So erlebt ihn zumindest der Amerikakenner Brüntrüpp.
Diesen ganz bodenständig verankerten Katholizismus, der irgendwie unhinterfragt ist, von der ganzen Familie gelebt wird, das gibt es in Amerika noch viel. Und aus einem solchen Milieu stammt er.
Dabei ist die katholische Kirche in den USA auch ein Schmelztiegel unterschiedlicher Hautfarben. Auch der neue Papst hat afroamerikanische Vorfahren. Manche sagen, er sei deshalb der erste schwarze Papst, so wie Barack Obama der erste schwarze US-Präsident war. Aber trotz ihrer verbindenden Kraft, gerade in der amerikanischen Kirche, bestehen tiefe Gräben zwischen traditionalistischen und vorwärtsdrängenden Strömungen.
Auch in Amerika, seinem Heimatland, bemerken wir einen beginnenden Exodus der Frauen aus der katholischen Kirche, weil sie sich nicht gerecht behandelt und gerecht repräsentiert fühlen. Gleichzeitig eine Massenneuaufnahme von jungen konservativen Männern. Es ist gerade in Amerika unter jungen Männern schick und modern, katholisch zu sein und rechtskatholisch zu sein.
Auch Leo XIV. Wird zwischen den beiden Lagern nur schwer vermitteln können. Er gilt in Fragen der kirchlichen Lehre eher als Bewahrer, steht aber gleichzeitig für eine große seelsorgerliche Offenheit, etwa gegenüber Homosexuellen und geschiedenen Wiederverheirateten. Das gefällt auch vielen US-Bischöfen nicht. Die meisten unter ihnen kritisieren jedoch ebenso wie der neue Papst die Einwanderungspolitik der Regierung Trump. Und nicht nur Katholiken setzen deshalb in Leo XIV. Die Hoffnung, dass er ein moralisches Gegengewicht zur aktuellen Politik bildet.
Dass er in dieser Welt der kalten nationalen Egoismen von Putin zu Trump und vielen anderen ein global und internationales Gegenbild darstellen wird, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und dass keiner eine besondere Stellung hat aufgrund seiner Nation, seines Geschlechts oder seiner Hautfarbe.
Dafür bringt Leo XIV. Als Missionar aus dem Augustinerorden gute Voraussetzungen mit. Er war viele Jahre Bischof in einer armen Region Perus. Als Leiter der Bischofskongregation in Rom sind ihm Bischöfe aller Kontinente vertraut. Der neue Papst fühlt sich nicht zuerst als Amerikaner, sondern als Weltbürger. Der Trump-nahe TV-Sender Fox News hat es ihm übel genommen, dass er bei seinem ersten Auftritt nach der Wahl nur Italienisch und Spanisch gesprochen hat. Diese Weite könnte auch die Kirche in Deutschland spüren. Zumindest ist Leo XIV. Kein entschiedener Gegner des synodalen Weges, der auch Laien stärker beteiligen und mitreden lassen will. Pater Bruntrup entnimmt das zumindest Äußerungen, die der Papst noch als Kardinal gemacht hat.
Und es war keine Ablehnung zu spüren. Es war auch nicht unbedingt jetzt begeistert, das ist genau meine Sache, sondern jemand, der sehr tolerant ist, der sagt, das Dach der katholischen Kirche kann sehr groß und weit sein und sehr vieles kann sich darunter versammeln, unter diesem Dach.
Dass der Papst aus den USA dieses weite Dach trägt und die unterschiedlichsten Strömungen darunter versammeln kann, ist die große Hoffnung von Pater Bruntrup und vielen Katholiken weltweit. Alois Bierl für das MKR.
Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal etwas wirklich verändert haben? Also vielleicht ein neuer Job, Beginn einer Beziehung oder ein Umzug? Veränderungen, die können Angst machen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum fallen sie uns manchmal so schwer? Mein Kollege Ivo Makota ist der Frage nachgegangen und hat zwei Menschen getroffen, die Mut zur Veränderung machen.
Andreas Knapp hat vor Jahren eine Entscheidung getroffen, die sein Leben grundlegend verändert hat. Der Theologe war Leiter eines Priesterseminars und hat sich entschieden, diese angesehene Stelle aufzugeben und sich der Gemeinschaft der kleinen Brüder anzuschließen. Eine Ordensgemeinschaft, die in ärmlichen Verhältnissen lebt. Ein großer Schritt, doch er spürte ihn schon lange vor dem Eintritt in den Orden.
Soziales Engagement, Engagement für die eine Welt, die Nähe zu Menschen am Rande, das war mir immer wichtig. Das war bei mir schon in der Jugend ein wichtiger Punkt. Und ich habe dann gemerkt, innerhalb meiner kirchlichen Aufgaben kommt diese Spur zu kurz. Da habe ich zwar ganz viele Möglichkeiten, aber ich will es noch mehr konkret leben.
Er ließ sein altes Leben hinter sich, verschenkte seinen ganzen Besitz und ging zu der Gemeinschaft nach Paris und begann dort erstmal als Putzkraft. Durch seine eigenen Erfahrungen ist der Seelsorger ein guter Begleiter durch Veränderungsprozesse. Dabei fällt ihm grundsätzlich eins auf.
Es geht schon am Anfang los, dass viele Menschen zwar irgendwie eine gewisse Unruhe spüren, aber sich nicht trauen, die mal auf den Tisch zu legen und der nachzugehen. Wann spürst du, dass dir was fehlt? Warum bist du unzufrieden? Warum kreist du immer so? Also mal zu gucken, was treibt dich denn wirklich um? Weil in dem Moment, wir haben wahrscheinlich deswegen Angst davor, weil da liegt ja dann schon der erste Schritt zur Veränderung.
Eine Art Leitfaden durch einen Veränderungsprozess gibt Andreas Knapp gemeinsam mit Theologin und Ordensfrau Melanie Wolfers in ihrem gemeinsamen Buch Atlas der unbegangenen Wege. Für die beiden ist Leben ständige Veränderung von Kindheit bis Ruhestand durch neue Begegnungen, Chancen und Einschnitte. Manchmal ist das gar nicht so schlecht, sich darauf einzulassen. In den Situationen rät Melanie Wolfers, sich an Folgendes zu erinnern.
Wenn es mühsam wird, erinnere dich daran, alles, was heute gut in deinem Leben ist oder was mal gut in deinem Leben gewesen ist, das war einmal ein Neuanfang. eine Initiativbewerbung oder hast gesagt, ich fange dieses Hobby mal an, ich probiere es mal aus. Und heute bist du da total begeistert und bist selber Marathonläuferin oder so. Und das kann Mut machen, also eben auch, wenn es da gerade schwer ist.
Veränderungsprozesse sind für die beiden Ordensleute auch spirituelle Prozesse. So beginnen Neuanfänge mit einer Sehnsucht.
Die Sehnsucht hat, ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Wunsch, das und jenes möchte ich, sondern die hat eine spirituelle Tiefendimension. Die Sehnsucht ist, sagt Augustinus, das Beten des Heiligen Geistes in uns. Die Sehnsucht ist eine gottgeschenkte Kraft in unserem Herzen, die uns aufbrechen lässt hin zu einem erfüllteren Leben, die uns ausrichten möchte auf den anderen Menschen, auf Beziehung und auf Gott.
Um ein solches, erfülltes Leben führen zu können, müssen auch die eigenen Gaben und Potenziale erkannt werden. Dabei kann zum Beispiel helfen, ein Tagebuch zu führen, denn eins ist klar.
Es wird dir keine Internetsuchmaschine beantworten können und auch kein anderer Mensch, ob du dieses tun oder lassen sollst, sondern das kannst nur du selbst. Das heißt, richte den Scheinwerfer nach innen. Frag dich, wo leuchten deine Augen auf und die Augen von anderen.
Eine Leitfrage, die dabei helfen kann, herauszufinden, welcher Weg für einen persönlich der richtige ist und der einen aus gläubiger Sicht näher zu dem bringt, wie Gott einen gedacht hat.
Mehr Tipps, um durch den Veränderungsdschungel durchzukommen und auch die persönlichen Geschichten von Melanie Wolfers und Andreas Knapp, die lesen Sie auf innehalten.de. Und morgen Abend ist Melanie Wolfers um 19 Uhr bei uns zu Gast in unserer Buchhandlung Michaelsbund. Die ist in der Nähe vom Stachus in München und da stellt die Ordensfrau ihr Buch vor und es gibt auch die Möglichkeit, sich mit ihr auszutauschen. Pfarrer Schießler war die Tage im Kino und da hat er sich einen Film mit einem Pinguin als Hauptdarsteller angeschaut. Und der Film, der beruht auf wahren Begebenheiten und der ist für alle etwas, die ein treuer Partner oder eine treue Partnerin sein wollen. Was diesen Film für Pfarrer Schießler so besonders macht, das hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Und es gibt ihn dann doch, diesen Kinofilm, der sein Geld auch wert ist. Diese Woche konnte ich ihn sehen und zehre seitdem von dieser glücklichen Erfahrung, dass mich so ein Film einfach nur bereichert. Ich rede vom kürzlich erst angelaufenen Film »Der Pinguin meines Lebens«. Er handelt von einer wahren und herzergreifenden Freundschaftsgeschichte zwischen einem Menschen und einem leibhaftigen Pinguin, wie man es sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Hauptperson ist der junge Lehrer Tom Michel. Er geht mit 21 nach Südamerika, bereist Uruguay und heuert dann in Argentinien in einem Internat als Lehrer für englische Geschichte und Literatur an. Was er aber eigentlich sucht, ist das ganz große Abenteuer. Womit er nicht rechnet, ist ein Pinguin, der sein Leben dann vollkommen verändern soll. Als Tom Michel eines Abends in Uruguay eine bezaubernde junge Frau kennenlernt und so gerne mit ihr eine traumhafte Nacht verbringen würde, beide dann am Strand dahinschlendern im Mondscheinlicht, finden sie einen Pinguin mit ölverschmierten Gefieder am Strand und beschließen, weil die junge Frau es von ihm fordert, ihn mitzunehmen, um das Öl zu entfernen aus seinem Gefieder. Er selbst hätte ihn sterben lassen, aber die Aussicht auf ein amoröses Abenteuer machte ihn willig. Er ahnt überhaupt nicht, wie dieser watschelnde Zeitgenosse mehr als nur sein Leben vollkommen auf den Kopf stellen wird. Beide reinigen dann den Pinguin in der Badewanne seines Hotelzimmers, aber zur Liebesnacht kommt es dann doch nicht, denn die Dame ist verheiratet und will ihrem Gatten treu bleiben. Michel will am nächsten Tag, mehr frustriert, den Pinguin loswerden, bringt ihn zum Strand, wirft ihn ins Meer, der aber kehrt immer wieder zu ihm zurück. Bis in ein Café hinein verfolgt er ihn. Er hat ihn als seinen Partner angenommen und Michel wird erst am Ende des Films erfahren, dass Pinguine sich immer auf Lebenszeit aneinander binden. Also nimmt er ihn mit nach Argentinien, es bleibt ihm nichts anderes übrig und er gibt ihm sogar einen Namen, nämlich Juan Salvador. Er sagt, ich hatte ihm einen Namen gegeben und mit diesem Namen begann eine enge Verbundenheit, die ein Leben lang halten sollte. Der Pinguin zieht auf Tom Michels Terrasse ein. Für den jungen Lehrer wird er ein treuer, unzertrennlicher Freund. Für seine Schüler in und außerhalb des Unterrichts zum Pinguin des Vertrauens, wenn ich so sagen darf. Aus einer total verwilderten und verzogenen jungen Schar, einer richtigen Lausbubenklasse, wird durch die Anwesenheit dieses Pinguins eine Musterklasse. Der ganze Film besticht nicht nur mit unglaublich tollen Tieraufnahmen, wo man nur erahnen kann, wie viel Geduld und Mühe es gekostet haben muss, solche Bilder aufzufangen. Sie machen dieses Tier regelrecht menschlich. Pinguine sind nämlich nicht nur wahnsinnig niedlich, sondern auch hervorragende Zuhörer. Und so schließen sich immer mehr Menschen an und bedienen sich der Zuhörereigenschaft des Pinguins. In einem Beitrag formulierte kürzlich der frühere Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg die unsägliche Allianz so mancher Zeitgenossen, was das Unvermögen zu denken und gleichzeitig die Unfähigkeit zu schweigen betrifft. Juan Salvador ist ein Meister in beiden Disziplinen. Ein Blick in seinen Augen verwandelt den Zuschauer und macht Mut und Hoffnung, dass dies auch den Menschen gelingen könnte. Bewusst spielt sich ja die ganze Handlung auf dem Hintergrund der argentinischen Militärjunta ab, die über 20.000 Männer und Frauen verschwinden bzw. umbringen ließ. Die Frauen von der Plaza de Mayo in Buenos Aires mit ihren weißen Tüchern, die sich mutig gegen die Verbrechen in der Regierung stellten und das Schicksal ihrer Angehörigen offen beklagten, sie stellen sozusagen die menschlichen Pinguine in diesem großartigen Film dar. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und drückt über diese Wahrheit hinaus noch mehr an Wahrheit aus und wird besonders am Ende zu einem herzergreifenden, traurig schönen Memorandum. Lehrer Tom Michel kommt beschwingt von der Abschlussfeier der Schule zurück in seine Wohnung und berichtet bereits beim Betreten seinem Juan Salvador von den großartigen Erfolgen seiner früher so unwilligen und jetzt so strebsamen Schüler. Juan Salvador aber liegt tot auf dem Balkon. Mit den rührenden Worten »Bitte tu mir das nicht an« beugt er sich herab, hebt den Pinguin zärtlich auf und liebkost ihn. Die Geschichte einer wunderbaren gemeinsamen Reise geht hier zu Ende. Bei der Beerdigung von Juan Salvador im Schulgarten sind dann alle gekommen, alle Schüler, alle Lehrer, alle Mitarbeiter. Und die Grenze zwischen einem Tier und einem Menschen verschwimmt vollkommen. Und wie Michel den kleinen Tierkörper in das Erdloch hineinlegt, kommt plötzlich ein Auto vorgefahren und eine vor kurzem von der Geheimpolizei festgenommene junge Frau, eine Mitarbeiterin, wird entlassen, zwar verprügelt, aber in Freiheit entlassen. Das Leben findet also eine Fortsetzung, Gott sei Dank. Dieser Film ist ein wahres Geschenk für alle, nicht nur für die, die im Zoo auch immer zuerst zu den Pinguinen gehen, vor allem für die, die es lernen wollen, anderen zuzuhören und sich nicht zu verweigern und treue Partner zu sein. Ich wünsche uns allen eine gute Woche und geht ins Kino. Begegnet Juan Salvador, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge von Schießlers Woche. Kommende Woche wieder an dieser Stelle hier bei uns im MKR, jederzeit auf innehalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit. Mit Bernhard Löhlein.
Piranhas zählen ja nun nicht gerade zu den kuscheligsten Artgenossen. Mit ihren scharfen Zähnen können sie schon mal kräftig zubeißen. Und ehe man es sich versieht, wird man selbst zu Fischfutter.
Worum geht es?
Ein kleines, freches Kartenspiel liegt vor uns. Auf jeder Karte sind Piranhas abgebildet. In vier verschiedenen Farben. Gelb, Weiß, Grün und Blau. Immer auf der Vorder- und auf der Rückseite. Beachte, auf jeder Seite in einer anderen Farbe. In meinem Spielzug lege ich genau eine Karte ab und ziehe wieder eine nach. Mehr nicht.
Was passiert?
Ihr ahnt es, so friedlich bleibt es nicht. Wenn ich eine Karte ausspiele, muss ich alle anderen Piranhas im Teich mit derselben Farbe umdrehen. Ups, die Farben ändern sich. Und wenn nun in einer Farbe mehr als 10 Piranhas zu sehen sind, dann beißen die Biester zu. Und ich verliere einen Pflasterchip.
Wie kommt's an?
Kleines Spiel, großes Vergnügen. Man versucht ein bisschen zu merken, welche Farben gerade verdeckt sind, aber es hilft nichts. Irgendwann ist der Teich zu voll. Wem das zu viel der Schadenfreude ist, dem empfehle ich die kooperative Variante. Kurz und knackig, ideal für zwischendurch. Fischfutter von Michael Modler ist erschienen im Verlag Amigo.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.